Die tiefen Spuren des Nationalsozialismus und der Shoah reichen bis in die Gegenwart hinein. Die Vergangenheit stellt Ansprüche an uns, sei es in Form von Familiengeheimnissen, Überlebenserfahrung, Erinnerungsaufträgen oder Entlastungswünschen. Wir haben den Bildungsauftrag, die historischen und strukturellen Mechanismen des Nationalsozialismus an nachkommende Generationen weiterzuvermitteln. Dieser Auftrag und auch das Verständnis der Geschichtsaneignung steht heute, über 70 Jahre nach der Shoah, vor neuen Fragen und großen Herausforderungen. Das Fachsymposium Unbehagen an der Geschichte stellt sich diesem Thema und bietet ein Forum für Diskussionen über Erinnerungspolitik, Geschichtsdidaktik und Antisemitismus. Wir, das Jugendforum, wollen uns dem nächsten Jahr dem Thema Erinnerungskultur widmen und verschiedene Ansätze und Methoden der Gedenkarbeit beleuchten. Aus diesem Grund waren Fabian, Roman und ich beim Fachsymposium Unbehagen an der Geschichte und haben viele Anstöße und Ideen gesammelt, die nächstes Jahr hoffentlich praktische Anwendung finden. Wir hatten ein vielseitiges Programm mit Expertinnen aus Politik, Wissenschaft und Bildung. Auch wollen wir die Rolle der Subkulturen in der Erinnerungsarbeit anschauen. Zu diesem Thema haben wir Ben Salomo interviewt, der auch beim Fachsymposium einen Auftritt hat. Hey, wir sind heute beim Fachsymposium gewesen. Überschrift des heutigen Tages war Unbehagen an der Geschichte. Ich rede jetzt mit Ben Salomo. Löst dein Rap auch Unbehagen aus?
Mein Rap? Ob mein Rap Unbehagen auslöst? Ist das die Frage? Ich denke, bei manchen könnte mein Rap Unbehagen auslösen. Ich kann mich erinnern, als ich diesen Song, den ich heute gerappt habe, Identität, das allererste Mal performt habe, vor einem Publikum mit vielen älteren Herrschaften. Und zwar in der Villa Global in Schöneberg, während einer Ausstellung, die so Multikulti zeigen sollte und so etwas. Und da weiß ich noch, dass ich ins Publikum geguckt habe und sagte bei der Line, selbst Auschwitz konnte mein Volk nicht töten. Da habe ich sehr viele entsetzte Gesichter gesehen im Publikum, die in einem Alter waren von Menschen, die vielleicht das noch klein waren oder vielleicht sogar, ja, also zumindest, es war für sie so ein Schock. Wer weiß, was in ihren Narrativen zu Hause, in ihren Familiengeschichten war. Deswegen könnte es schon sein, dass einiges von dem, was ich sage in meinen Texten, für gewisse Leute Unbehagen auslöst, weil ich sie ganz direkt anspreche.
Du verarbeitest ja deine Wurzeln in deinen Songs. War deine jüdische Identität schon am Anfang deiner Karriere auch ein Thema, was du besungen hast?
Ja, also es hat eigentlich anfangs nur eine geringe Rolle gespielt, außer bei meinem Namen. Ich wollte mit meinem Namen meinen Background schon zeigen. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt in jedem Song oder so etwas, dass ich da diesen Hintergrund mit reingepackt habe. Es gab frühe Songs von mir, die hießen dann Rap Makkabäer, war dann so ein Battle-Rap-Song, in dem ich mit dem Thema halt der Makkabäer spiele, was halt so ein jüdisches Thema ist. Aber ich bin da jetzt nicht irgendwie historisch in die Tiefe gegangen, sondern habe halt einfach nur diesen Begriff genommen und damit schon zum Ausdruck gebracht, ja, womit das hier was zu tun hat. Dann auf meinem Album habe ich halt die paar Songs, mal ist es nur eine Zeile, mal ist es halt wie irgendwie ein Refrain, der damit irgendwie in Verbindung steht. Aber auf meinem Album findet man auf jeden Fall so 4, 5, 6 Lieder, die mit diesem Hintergrund arbeiten, würde ich sagen. In meinen frühen Jahren noch nicht so. Da habe ich es halt aber auch noch nicht so vielleicht als notwendig gesehen, weil die Rap-Szene hat sich ja in der Zeit noch entwickelt und ich selber hab mich als Künstler noch ganz früh in meiner Entwicklungsphase befunden. Jetzt mit Anfang 40, bald 42, da ist man ja eigentlich schon ein alter Hase im Rap, ja. Aber vielleicht für die Inhalte, die ich bringe, vielleicht ist das halt auch das richtige Alter, um da weiter anzuknüpfen. Mal gucken, ja.
Machst du jetzt neben Songs, also politischen Songs, machst du da auch noch jetzt Feel-Good-Songs oder ist deine Rap-Dasein jetzt mehr auf Politik getrimmt?
Also nein, ich würde sagen, wenn man auf mein Album schaut, also ich würde mich schon in dem Bereich Conscious Rapper einordnen, also dass ich selbstreflektierende Musik mache. Ich mache durchaus auch viel Good Songs, wie du das gesagt hast, wenn ich mich auch danach fühle. Ja? Und ich reflektiere halt das, was so meine Realität in dem Augenblick irgendwie gerade ist, Wenn es Herzschmerz ist, dann wird sich das in meinen Texten widerspiegeln. Wenn ich verliebt bin, wird sich das widerspiegeln. Oder wenn ich mir wünsche, wieder verliebt zu sein, dann wird sich das widerspiegeln. Oder wenn ich über irgendwelche Storytellings manchmal, ich habe einen Song gemacht auf meinem Album, der heißt Tora der Djinn. Das ist eine Art Historienfiktionssong, so History Fiction. Also unterschiedliche Sachen. Das, worauf ich gerade Lust habe. Aber mit der Zeit, in der wir heute sind, und ich finde, Künstler sollten auch immer in die Gesellschaft hineinhören und auch immer den Mut haben, das vielleicht auszusprechen, was nicht gern, also da, wo die Wunde ist, da einen Finger mal reinzuhalten. Und da sehe ich auf jeden Fall im Rap für mich eine große Möglichkeit, auf einige Dinge hinzuweisen. Deswegen habe ich zum Beispiel diesen Song Sie sagen mir geschrieben.
Ist ja sowieso ein bisschen die Natur von Rap, ein paar Sachen anzusprechen, die irgendwie in einen bürgerlichen Dialog nicht gehen. Erwartest du von anderen Rappern, dass sie sich positionieren oder sich solidarisieren?
Ich würde das schon nicht nur von anderen Rappern, ich würde das von der gesamten Gesellschaft erwarten, dass sie sich mit Minderheiten, mit diskriminierten Menschen solidarisieren und dass diese Solidarität auch nicht bloß eine ist, die mal so im Privaten einem gesagt wird, ey, ich finde das auch nicht gut, wollte ich dir nur sagen, sondern es muss laut artikuliert werden in der Öffentlichkeit und vor allen Dingen dann gegenüber denjenigen, die diskriminieren. Und das findet viel zu wenig statt in der Gesellschaft, genauso wie in der Rap-Szene.
Was erhoffst du oder was wäre so die beste Wirkung, die deine Texte erzielen können? Willst du damit sich die Leute erinnern und dann selber drüber nachdenken oder bist du so als Medium praktisch irgendwie für, ich meine, viele Kids haben einfach gar keinen Zugang zu jüdischer Kultur und so. Siehst du dich da in der Aufgabe, auch so ein bisschen was zu vermitteln?
Also ich sehe mich nicht wirklich in irgendeiner Aufgabe oder so in der Art, sondern ich folge eigentlich dem, wie so mein Herz mich leitet und mir sagt es aktuell, wir haben hier seit Jahren ein echtes Problem in der Gesellschaft. Ich sehe dieses Problem in der jüdischen Community stark auch reflektiert mir gegenüber, wenn ich mit vielen Juden rede, damals und heute, auch in meiner Jugendzeit bis heute. Und ich stelle fest, dass das, wie ich es erlebt habe, so sehr antisemitisch unter Druck zu stehen, etwas ist, was eben vielen Juden widerfährt in diesem Land. Gleichzeitig beobachte ich, wie unsere Gesellschaft das nicht richtig zur Kenntnis nimmt. Im Gegenteil, ich beobachte, wie da eine Art Gleichgültigkeit dem gegenüber existiert. Ich beobachte in der Politik, wie auf der einen Seite behauptet wird, man möchte den Antisemitismus bekämpfen, aber gleichzeitig an Stellschrauben dreht, die den Antisemitismus fördern, um das mal vorsichtig zu sagen. Ich beobachte, dass unsere Gesellschaft sich immer weiter polarisiert. Ich beobachte, dass Organisationen und Menschen, Individuen, Multiplikatoren diese Polarisierung weitertreiben. Und innerhalb dieser Polarisierungen sind Juden meistens diejenigen, die als allererstes diesen Druck spüren. Und ich als Künstler, der auch Jude ist, Israeli ist und darunter leidet, der aber die Musik oder die Rap-Kunst als einen Weg hat, um sich ein Ventil zu verschaffen, nutze das halt einfach nicht in erster Linie, um anderen irgendwie für sie zu sprechen, sondern das sind halt einfach meine Gefühle. Und dass diese Gefühle gleichzeitig für andere sprechen, ist ein Zeichen dafür, dass das, wie ich es sehe, viele andere Menschen in der jüdischen Community das ähnlich erleben. Daher weiß ich nicht. Diese Aufgabe, die kommt, die ich werde dann irgendwie, ich habe automatisch dann irgendwie eine Aufgabe vielleicht, weil ich als einziger Rapper, der Jude ist, jetzt gibt's noch einen, aber all die Jahre davor war ich der einzige jüdische Rapper, die ich einfach automatisch trage. Ich habe mich immer früher gefragt, weil mich ein paar jüdische Kollegen, also ein paar Freunde gefragt haben, hey, rappst du in deinem Album über das? Rappst du über Antisemitismus? Sagst du auch das, wie wir das sehen und so? Und ich dann mich immer gefragt habe, was werden die zu mir sagen, wenn ich diese Themen nicht mache? Dann werden die zu mir sagen, ey, du bist doch der einzige Mann, wir haben doch keinen anderen, warum sagst du das nicht? Weißt du so? Und ich würde genauso reagieren, gäbe es einen jüdischen Rapper vor mir, der diese Probleme, die ich spüre, nicht für mich anspricht. Also bin ich einfach in diese Rolle hineingeraten, sag ich mal, und ich nehme sie aber auch an, weil so ist das nun mal. Wenn nicht ich, wer sonst dann? Weißt du, so einer muss ja irgendwie.
Ja, auf jeden Fall. Siehst du dich manchmal ein bisschen im Stich gelassen? Also eigentlich hat ja der Staat die Aufgabe, sowas zu übernehmen und eine Erinnerungskultur und eine Erinnerungsarbeit zu schaffen. Denkst du, er verfehlt das?
Vollkommen verfehlt, total versagen. Ich glaube, dieses Erinnerungskultur ist schon der Begriff. Erinnern ist schön und gut, aber was ist mit den lebenden Juden? An die muss man denken. Und wenn man deren Bedürfnisse und deren Perspektive außer Acht lässt, dann ist diese Erinnerungskultur eigentlich nur etwas für jene, die in der damaligen Zeit oder die da was aufzuarbeiten haben. Also das ist praktisch, dient nicht den Juden. Diese Erinnerungskultur dient den Nichtjuden. Wenn man den Juden helfen und dienen, dann muss man ihre Lebensrealität und ihre Perspektive verstehen und dementsprechend halt auch umsetzen, was sie, woher sie spüren, dass sie unter Druck geraten. Und das ist halt meiner Ansicht nach in den letzten Jahrzehnten vollkommen versagt worden. Und jetzt gleichzeitig entsteht halt auch noch eine Hin- und Her-Schuldzuweisung von den Parteien, die das, sage ich mal, seit Jahrzehnten da irgendwie haben mitgestalten können, hin zu Parteien, die jetzt irgendwie versuchen, da was mitzugestalten und umgekehrt. Und dieses Hin und Her von Schuldzuweisungen, das bringt uns nur, dass wir auf der Stelle weitertreten.
Vorhin meintest du, dass du auch in Schulen gehst und machst du da auch so Erinnerungsarbeit oder redest du viel über Rap und was die Kids beeinflusst?
Also es ist unterschiedlich, je nach Klasse, je nach Größe, je nach Altersstufe. Wenn ich sehe, das sind junge Leute, die noch nicht so viel von Geschichte wissen, dann setze ich anders an, wie wenn ich etwas Ältere habe, wo ich weiß, die wissen schon einiges. Es ist wirklich, ich habe da kein Generalkonzept oder so etwas. Ich lasse mich sehr von der Stimmung im Raum auch leiten. Ich erzähle viel über mich, über meine persönlichen Erfahrungen, weil das sind Perspektiven und das ist halt authentisch. Und gleichzeitig versuche ich aber halt auf dem Drive, auf dieser Ebene, bei denen Empathie hervorzurufen, weil meistens finden die mich auch nett und sympathisch und ich höre auch ihren Diskriminierungserfahrungen zu, egal aus welcher Richtung sie kommen, Mobbing gibt es wirklich überall. Und ich versuche anhand dieses Gesamtbegriffs auch von Mobbing und Diskriminierung, ein generelles Feeling dafür zu erzeugen, uns für andere einzusetzen, auch wenn es uns nicht selbst betrifft. Und zu reflektieren halt auch, wo Antisemitismus beginnt, dass es eben nicht erst irgendwie bei Juden ins Gas rufen beginnt, sondern es beginnt schon bei irgendwelchen Verschwörungstheorien und all so etwas. Und ich versuche, die Leute da zu sensibilisieren. Und ich sag oft, hey, wir alle haben Leute diskriminiert, wir alle haben Leute vielleicht mal gemobbt, jetzt hören wir damit auf, wir fangen jetzt von neu an. Und wir lassen auch nicht mehr zu, dass neben uns andere Leute diskriminiert werden, egal in welche Richtung. Und bis jetzt funktioniert das ganz gut, es macht Spaß und das Feedback ist wirklich gut.
Jetzt zur letzten Frage meinerseits. Du machst ja Erinnerungsarbeit, würde ich sagen, auch in deinen Songs und in einem anderen Rahmen, als es irgendwie Schule oder so vermitteln kann. Was würdest du dir wünschen, was vermittelt werden sollte? Also was denkst du, wäre die beste Herangehensweise an sowas?
Also ich glaube, das ist wirklich ein hochkomplexes Feld, ein sehr komplexes Thema. Ich glaube, es gibt da nicht irgendwie so, das muss man machen oder das muss man machen, sondern ich glaube, man muss ganz vieles machen. Wirklich sehr vieles machen. Man muss auf der einen Seite die Geschichte richtig vermitteln. Man muss auch mit den Mythen aufräumen, die immer wieder existieren. Da hört man ja immer wieder, ja, waren es jetzt wirklich 6 Millionen? Und dann haben echt ganz viele Lehrer, wie ich das mitgekriegt habe, nicht so richtig die Antwort. Wie kommt man eigentlich auf diese 6 Millionen? Ja, die Deutschen waren halt minutiös beim Aufzeichnen ihrer Vernichtungsarbeit. Ja? Also daher kommt die Zahl. Die haben das selbst in Akten aufgeschrieben, ja. Also da können dann halt auch diese Narrative nicht kommen von wegen, ja, das wird aufgebauscht oder so. Diese Zahl ist sehr, sehr, sehr nah dran an der Realität. Und die ist deshalb nah dran, weil die Nazis das selber aufgezeichnet haben. Mit solchen Mythen muss man aufhören. Das müssen die Lehrer lernen. Die in der Lehrerausbildung wird halt einfach überhaupt nichts in dieser Richtung vermittelt, dass sie eben solchen Fragen standhalten können, wenn sie denn kommen. Genauso gilt das halt auch zum Beispiel mit dem Israel-Bild, das in Deutschland oder in Schulen vermittelt wird. In Schulbüchern gibt es befreundeter Antisemitismusforscher von mir, der hat so Schulbücher durchgeforstet in Deutschland und hat festgestellt, dass wenn man die durch hat, dann kommt man auf gar keine andere Conclusion, dass Israel ein unrechter Landraubstaat ist. Also das muss man sich mal vorstellen. Plötzlich war Israel da. Ja, es wird nicht darüber berichtet, wie die Kriege verliefen, es wird nicht wirklich was über die Entscheidungen in den Vereinten Nationen oder vorher in der League of Nations gesprochen. Es wird so halt einfach sehr extrem aus dem Kontext gerissen und gleichzeitig aber mit dem Bild, mit dem Fazit, dass jetzt eigentlich die Palästinenser zum Beispiel die Leidtragenden sind. Da braucht man sich doch nicht wundern, wenn dann aus der Schule Kinder rauskommen, die auf der einen Seite A, nicht genug wissen über die Nazizeit und über die Shoah und B, nicht ausreichend wissen, dass Israel eben kein Dämon und kein Terrorstaat ist. Und dementsprechend braucht man sich dann über eine Conclusion C nicht wundern, dass sie auf der einen Seite irgendwie da mit der einen Sache nichts zu tun haben wollen. Ja, also Nazizeit juckt mich nicht, interessiert mich nicht, genug von der Shoah geredet. Und sowieso die Juden sind doch, oder die Israelis sind doch heute die Täter in Wahrheit, Palästinenser, die waren Leidtragenden des Holocaust. So, da sind halt ganz viele Felder und da sehen wir halt auch in der Justiz, darüber wurde heute überhaupt gar nicht gesprochen. Ich habe es nicht mitgekriegt, die Justiz trifft Entscheidungen, die hochgradig antisemitisch sind aus meiner Sicht. Also die, sage ich mal, die Brisanz oder den Antisemitismus in gewissen Strafbeständen nicht erkennen oder nicht erkennen wollen. Und das sind halt alles Dinge, die das Klima hier massiv verändern, toxisch machen, für Juden das Gefühl haben, dass sie hier sich nicht mehr auf den Rechtsstaat verlassen können, dass sie sich hier verraten fühlen, enttäuscht. Ist nicht mal mehr das richtige Wort, richtig verraten. Und was bedeutet das für Juden, in dem Land sich verraten zu fühlen, das 6 Millionen umgebracht hat? Ja? Was bedeutet das? Das ist wirklich so eine existenzielle Bedrohung, so bedrohlich fühlt sich das an. Wenn dieses Land es nicht schafft, dann wird es nie ein Land schaffen.
Ja, Antisemitismus zieht sich durch alle Gesellschaftsschichten und leider sehen wir sowas auch an Halle.
Halle und viele andere Beispiele. Also Halle ist jetzt nur so ein bisschen, ist wieder sowas, etwas in die Öffentlichkeit gepoppt, aber da ist da viel, viel mehr passiert. Fahnen werden verbrannt am Brandenburger Tor, Synagogen werden beschmissen 2014 mit Molotow-Cocktails, tagtäglich irgendwo Rabbiner, weil sie eine Kippa tragen, angegriffen, die israelische Fluggäste von der Kuwait Airlines nicht mitgenommen und ein deutsches Gericht deckt so etwas. Also da passieren tagtäglich solche Sachen. Es werden Holocaust-Leugner-Regime die Hände gereicht, es werden Grenzen niedergelegt bei Ex-Erzterroristen, die einen Schrein haben für einen Nazi mit Migrationshintergrund, der ein Busenfreund Adolf Hitlers war, und zwar das ist Amin Mufti al-Husseini. Ja? Also das sind so alles Sachen, die jüdische Menschen mitkriegen und das ganze Klima halt auch verändern und verschlechtern. Und ich will jetzt nicht zu schwarz malen, aber wir müssen dagegen jetzt, also die Zeiten der beschwichtigenden Worte ist meiner Ansicht nach vorbei. Das wird uns nirgendwo hinbringen. Ja, deswegen müssen wir diese ganzen Stellschrauben, die seit Jahren und Jahrzehnten immer weiter in diese Richtung gedrängt werden, dass man heute in Deutschland nicht mit einer Israel-Fahne rumlaufen kann. Ja, also wenn man irgendwie Betrug machen möchte, muss man nur so sein altes, abgehalftertes Auto hochversichern, so ein Israel-Fähnchen da reinhängen, irgendwo abstellen, wird abgebrannt. Ja? Also, wo sind wir denn hier in diesem Land gelandet? Und das seit meiner Kindheit. Also deswegen bin ich da halt auch nicht, wie soll ich sagen, ich laufe da jetzt nicht mehr mit Sand am Schuhen rum. Also, ich bin da halt, sag ganz klar, wie es ist. Ist nicht cool. Um es mit euch in der Sprache zu sagen, so soll ich sagen.
Also jetzt praktisch Boxhandschuhe.
Boxhandschuhe, aber sowas von. Bare Knuckle Fights. So.
Also nicht mal mehr Boxhandschuhe.
Nicht mal mehr Boxhandschuhe.
Ich wollte noch eine Frage ganz kurz zum Thema, wenn wir loswerden wollen. Weil ich glaube jetzt nicht an den Staat, der für irgendwas verantwortlich ist, gerade unser Staat nicht mehr, der seit jahrzehntelanger Ignoranz gegenüber rechtsradikalen Gedankengut mittlerweile selbst erstmal damit zu kämpfen hat, mit Demokratie wieder klarzukommen. Wir sehen das gerade bei uns in Thüringen, aber in den Wahlen, Germans New Hitler ist gewählt worden, hat der Guardian geschrieben. Heute bei der ganzen Tagung gab es immer wieder so die Frage, also der Name ist ja Aufträge, Widersprüche und Herausforderungen der Geschichtsvermittlung, und ganz oft ging es immer darum, ja, Reflexion war immer so ein ganz großes Wort, was überall kam, und wurde auch ganz viel an Geschichtslehrerinnen abgegeben. Im Publikum kam dann einmal auch das Ding, die Subkultur sollte mitverwendet werden. Ich würde mal weitergehen. Ich finde auch, der Musikantenstadel sollte sich mal bekennen, was er nun denkt. Das sind Millionen von Menschen, die da zuschauen. Du hattest jetzt gesagt, dass Kollega und die ganzen Kanonen da sind, die sind ja scheiße, ja. Aber es gibt auch guten Rap. Es gibt sicher wenig jüdischen Rap. Wenn, dann kennen wir den nicht groß. Vielleicht haben viele auch keinen Mut dazu, ähnlich wie Frauen im Rap auch immer sich stark durchsetzen müssen. Es gibt trotzdem guten Rap. Es gibt guten Rap gegen Ismen aller Art, auch gegen Antisemitismus. Der wird eben halt nicht gespielt. Vielleicht bei uns im Radio, und Radio, das wahrscheinlich seine Hörerschaft auch gar nicht mehr überzeugen muss. Von vielen Sachen. Oder von der Industrie gefördert, genau. Und so eine Industrie wird ja durch Medien gemacht, ne? Und auch Geld wird durch Medien gemacht. Und bei den Herausforderungen an Geschichtsvermittlung kam bei mir immer der Gedanke, vielleicht ist eine der großen Herausforderungen, dass wir als Bildungsträger, egal welcher Art, wahrscheinlich auch die Medien mal langsam mit ins Boot holen müssen. Das wäre meine Frage an dich so, ob du da auch Gedanken dazu hast.
Ich finde auf jeden Fall, dass man die Medien mit ins Boot holen müsste. Man muss auch den Medien vermitteln, dass sie eine große Verantwortung tragen. Man darf nicht glauben, dass Medien, also eigentlich weiß man das, dass Medien großen Einfluss haben, ja, aber die Medien selber, entweder sind sie sich dem Einfluss also nicht bewusst oder denen ist das egal, und man hat heutzutage einfach eh alles nur auf Entertainment, man schiebt das alles irgendwie in Richtung Entertainment. Ich glaube, so wie ich als Künstler irgendwann gemerkt habe, hey Moment, wenn ich jetzt irgendwie über so einen Blödsinn rappe, dann kann ich das nicht meiner Schwester zeigen. So viel Verantwortung hatte ich gegenüber meiner eigenen Schwester, die 6 Jahre jünger war, und dementsprechend gehe ich halt auch damit um, mit Leuten, die darüber hinaus meine Musik hören. Die müssen nicht nur meine Familienmitglieder sein. Der Einfluss, den ich auf sie habe, den ich auf sie nehme, sollte einer sein, der sie empowert, der sie positiv in eine Richtung bringt und nicht irgendwie Unterdrückungsmechanismen fördert oder Gewalt oder andere Dinge glorifiziert. Und ich finde, wenn ich mich als Künstler, als Individuum das fragen kann, dann müssen sich das halt auch Medienmacher fragen. Genauso finde ich, sollte auch die Industrie, also die Musikindustrie oder auch Filmindustrie oder so, sich diese Frage stellen, was lassen wir da eigentlich auf die Gesellschaft los? Und würden die Leute das dann vielleicht machen, dann könnte man vielleicht diese Verrohung, die wir in der Gesellschaft erleben, vielleicht zurückdrängen. Also ich glaube, sehr vieles von dem, wie heute die Jugendsprache zum Beispiel verwendet wird, hat auch sehr damit zu tun, wie die Rapper das artikuliert haben. Die haben ja massiven Einfluss auf die Jugendsprache und auch auf die Gedankenwelt, weil Sprache spiegelt halt auch Gedanken wider und Haltungen wider. Und deswegen muss man sich da auf jeden Fall der Verantwortung bewusst werden. Und alle in der Kette, die bis zu dem Moment mit dafür verantwortlich sind, bis zum Beispiel ein Produkt existiert, müssen sich halt auch innerhalb dieser Synergie ihrer Verantwortung bewusst werden. Das Problem ist halt nur, es ist so leicht, damit Geld zu verdienen. Ich meine, diese Rapper, die du beschrieben hast, die gute Sachen rappen, die finden wir, glaube ich, nicht in den Top 100 der Charts. Wenn du nicht mal in diesen Top 100 der Charts landest, wird kein Label langfristig mit dir arbeiten. Das bedeutet, am Ende des Tages sind alle diese guten Künstler, von denen du sprichst, darauf angewiesen, wenn sie Familie irgendwann haben, die können dann nicht die Musik machen, die sie wirklich wollen. Entweder müssen sie sich verbiegen und dann irgendwie den Zeitgeist folgen, ja, oder dem Industriegeist folgen, oder sie müssen irgendwelche Arbeiten verrichten, wo sie nicht mehr Künstler sind. Und dementsprechend stirbt diese Musik und diese Inhalte, diese Perspektiven sterben aus. Ich meine, schau mal bei mir, so, ich würde voll gerne ein zweites Album machen. Aber ich werde kein Label finden, das jetzt sagt, ich mache mit dir ein Album. Ist voll gut, was du sagst, ja, Mann, aber ey, du triffst überhaupt gar nicht die Zielgruppe. So wird mir das gesagt. Wer soll denn das kaufen? Ist auch ein Fakt. Ja, aber wenn man jetzt irgendwie sagt, okay, das kommt nicht darauf an. Wir unterstützen eben solche Künstler, weil es eben wichtig ist, dass man eine andere Perspektive hat. Und wenn man daran glaubt, und das ist auch meine Ansicht, dass eben das Angebot die Nachfrage bestimmt. Ich glaube, das Angebot ist es. Weil wenn ich an den Schulen gehe und da diesen Text rappe wie heute, die sagen mir alle, oh, das hat ja richtig Sinn gemacht und so. Also sie kennen teilweise gar nicht mal mehr Rap mit Sinn. Und wenn sie den dann mal hören, dann sind sie überrascht und finden es cool. Nur wie kommt man an die ran? Ja, wenn irgendwie dieser Überfluss von anderen Musikstilen und Aussagen so überdominant sind und jeden Raum einnimmt. Daher viel, viel zu tun. Lass uns das anpacken.
Jetzt geht das Ben Salomo-Interview noch ein bisschen weiter. Mein Kollege Fabian, der heute leider nicht hier sein kann, hat dann noch ein paar Battle-Rap-Fragen an ihn gehabt. Jo, und da hören wir jetzt rein.
Genau, also jetzt habe ich noch zwei, drei Fragen an dich, die vielleicht ein bisschen persönlicherer Natur meinerseits sind, weil ich wirklich, glaube ich, mit 13 oder 14 Jahren dich das erste Mal gesehen habe auf einem YouTube-Video. Das war ein Battle, also für die Hörer, die werden das jetzt nicht verstehen, aber ich glaube, du wirst dich noch dran erinnern, Lars Unlimited, sein legendärer Auftritt damals bei Rap am Mittwoch. Genau, also nochmal für unsere Hörer da draußen, Ben Salomo oder Jonny, falls ich dich auch so nennen darf, du bist nicht nur Rapper und Autor, sondern hast auch eine mit der größten Battle-Rap-Plattform geschaffen. Rapper Mittwoch hieß das Ganze, hat 2010 gestartet, hast du bis 2018 gemacht. Das sind 8 Jahre Battle-Rap und da würde ich dich einfach mal fragen, weil unsere Hörer, die werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, was zur Hölle ist denn bitte Battle-Rap? Wie würdest du Battle-Rap beschreiben für jemanden, der davon noch nie wirklich was gehört hat?
Ich würde sagen, es ist ein Dichtkunstwettbewerb, bei dem zwei Protagonisten sich mit Schmähgedichten gegenseitig angreifen.
Sehr, 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 sehr schön formuliert. Was mich immer damals sehr fasziniert hat bei Rapper Mittwoch, bei dieser ganzen Sache war, hast du auch schon bei deinem Fachsymposiumsvortrag erwähnt, ich weiß nicht, ob es das vierte oder fünfte Element vom Hip-Hop ist, Knowledge und Respekt. Und das war für mich immer sehr, sehr krass zu sehen. Also da sind zwei Rapper auf der Bühne, haben einen Beat und geben sich, jetzt immer auf gut Deutsch gesagt, geben sich bös auf die Fresse, lyrisch gesehen. Und danach aber gibt man sich die Hand und dieses Respekt-Ding steht immer weiter darüber. Und da wollte ich dich fragen, war das auch damals bei dir der Punkt, dass du andere Battle-Rapper gesehen hast und dir dachtest, ey geil, so dieses Respekt-Ding in der Battle-Rap-Szene finde ich mega geil, das will ich auch jetzt hier in Deutschland richtig groß aufbauen? Oder was hat dich an Battle-Rap damals so fasziniert?
Die Realität ist eigentlich total andersherum. Die Battle-Rap-Szene und die Rap-Szene war vollkommen ohne Respekt. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, also Anfang der 2000er Jahre, Schlägereien zwischen Sido und Azad, ständig irgendwelche Prügeleien, ständig irgendwelche Anfeindungen außerhalb des Rap, das ist es ja, außerhalb des Rap. Wenn die irgendwie auf dem Album den einen Rapper dissen und so weiter, okay, macht es doch sportlich, aber warum prügelt ihr euch darüber hinaus? Warum greift ihr euch darüber hinaus an? Warum redet ihr in Interviews und so weiter abfällig voneinander? Also es hat irgendwie so eine Ebene verlassen. Und als ich angefangen habe, 2010 Rap am Mittwoch zu machen, ist ja zwischen 2000 und 2010 super viel passiert. Da ist ja alles sehr entfesselt gewesen. Schlägereien und so weiter. In Berlin war das ja so, dass Battle Rap eigentlich immer nur ein Vorspiel zu einer Schlägerei gewesen ist. Also ich musste erstmal diese total gewaltbereite Szene gewaltfrei machen. Und deswegen habe ich diesen Respektcharakter und dieses Knowledge-Ding als fünftes Element eingeführt. Es ist nicht so, dass ich das irgendwo abgeschaut habe. Das ist etwas, was total gefehlt hat. Ich musste eigentlich diese total unzivilisierte Szene zivilisieren. Und das hat eben damit geklappt für eine gewisse Zeit, bis ich festgestellt habe, leider, dass insbesondere beim Thema Antisemitismus dass wir hier von Denkmustern reden, die Leute ab und zu mal in so einer Punchline artikulieren, aber viele auch gar nicht irgendwie, aber die als Denkmuster existieren. Juden? Reich, klar, immer. So, und das ist halt ein Problem. Das ist das Problem, was mich dann über die Jahre sehr, sehr traurig, frustriert und enttäuscht hat. Weil diese Narrative wieder da groß wurden, die bei den Nazis doch schon falsch waren. Und das ist ja eigentlich in der Rap-Szene oder in der Hip-Hop-Szene jetzt mal von gröber gefasst, die da drüber steht, die den Kodex hat, antirassistisch zu sein, das war für mich eine Sache, die mich sehr verletzt hat. Wieso wird, also wenn da irgendein Rapper sich beispielsweise rassistisch geäußert hat gegen Schwarze, dann gab es immer einen Aufschrei und es wurde immer in diese Richtung dann halt reguliert. Aber im Bereich Antisemitismus, verkürzte Imperialismuskritik oder verkürzte Kapitalismuskritik, wo am Ende wieder irgendwie die Juden und die Rothschilds die Schuldigen sind, das wurde immer geduldet. Und irgendwie verkürzte Israel in Anführungsstrichen Kritik, also diese einseitige, dieses einseitige Israel-Bild, das wurde auch immer total geduldet und weiter befeuert. Und für mich als derjenige, der dieser Szene erstmal wieder Respekt beigebracht hat, war das dann natürlich eine besonders bittere Pille, so etwas dann zu erfahren. Weil ich ja echt viel für diese Szene gemacht habe. Aber so ist das. Und ich würde sagen, für mich ist diese Erfahrung ein wichtiger Teil meines Lebens und glaube ich auch ein wichtiger Teil, um vielleicht damit jetzt auf die Rap-Szene einzuwirken, auf irgendeine Art und Weise. Ich meine, die Realität sieht momentan so aus, dass wirklich Reichweite starke Rapper, es gibt da so einen Podcast, ich will jetzt nicht unnötig Werbung machen, ja, so einen relevanten Podcast in Deutschland von zwei Rappern. Der eine ist auch Moderator bei MTV. Und die sagen da sowas wie, Antisemitismus ist ein Kampfbegriff, der wird nur verwendet, um Leute mundtot zu machen. Und Antisemitismus ist ja eigentlich Hass auf Semiten, deswegen können Semiten, / Araber, keine Antisemiten sein. Solche Sachen werden da gesagt. Und niemand widerspricht. Und dann wird sogar hinzugefügt, und sowieso, die Sudetendeutschen sind ja auch Opfer des Holocaust, die wurden ja dann vertrieben und so. Solche Sachen werden von Hip-Hopern gesagt. Also wir haben NPD und Islamistensprecher an einem Tisch vereint, mit einem Superstar gegenüber, der nickt mit dem Kopf. Und aus der Rap-Szene kritisiert das niemand, weder von der Fanbase noch von den Medien in der Rap-Szene. Diese Aussagen, ich glaube, vor 15 Jahren wäre das nicht möglich gewesen, solche Aussagen da zu treffen. Und das ist vollkommen Mainstream da drin jetzt. Ist doch klar, dass mit solchen Aussagen für einen Typen wie mich, mit meinem Background, mit meinem Sicht, mit meiner Perspektive, mit meiner Sicht auf diese Dinge gar kein Platz sein kann. Und das ist auch gut so. Ich kann dann jetzt von außen diese Sachen eben kritisieren und der Mehrheitsgesellschaft, die sich dafür interessiert, eventuell so ein bisschen nur den Blick schärfen für das, was in dieser Szene los ist. Aber ich will jetzt auch wiederum die Szene nicht verteidigen. Sie ist nur ein Reflektor der Gesellschaft. Das ist halt auch so eine Sache. Das ist nur die Gesellschaft. Das sind nur die Kids, die das dann aus der Gesellschaft rausnehmen und da wieder reflektieren und gleichzeitig neue Kids mit anstecken. Deswegen ist es so brisant, weißt du?
Ich habe jetzt schon ein Zeichen bekommen von meinem werten Radiokollegen. Wir sind jetzt schon bei über einer halben Stunde. Dann danke ich dir für deine Zeit, Johnny, auf jeden Fall. Und genau, haut da rein, wir sind raus.